Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, ich habe mir heute keine Einstiegsfrage überlegt, weil ich habe gedacht, wir improvisieren das jetzt einfach.
Liebe Katrin, das ist ganz klar, weil wir haben uns, das Einzige, was wir uns ausgemacht haben, ist, wir sprechen über das Thema Improvisation. Also müssen wir ja improvisieren.
Wir machen das heute Freestyle. Wobei, ist das eigentlich ein gewagter Ansatz, wenn wir über klassische Musik reden und dann Freestyle?
Freestyle? Naja, eigentlich nicht. Es sollte keiner sein. Es ist heutzutage einer. Wir improvisieren ja immer... Das war jetzt ein freudscher Versprecher, das lassen wir jetzt auch drinnen. Wir interpretieren ja immer die Klassik als Kunst der Nachschaffenden, also der Interpreten. Mhm. Und die sollen ja laut dem, was sie auf den Musikuniversitäten lernen, auch möglichst das wiedergeben, was in den Noten steht.
Absolute Werktreue.
Absolute Werktreue ist letztendlich das Faderste auf der Welt, weil das ist ja nicht durchschaut, worum es geht. Wie wir wissen, das Wichtigste an einem Gedicht steht zwischen den Zeilen und das Wichtigste an einem Musikstück steht zwischen den Notenlinien. Und da muss ja etwas sein. Wenn ich mechanisch herunterspiele, das, was dort steht, das kann ich in der KI eingeben, die wird mir jede Beethoven-Sonate 1:1 so spielen.
Fehlerfrei.
Fehlerfrei in dem Tempo, das da drin steht, mit allen Sachen, die technisch fast unmöglich sind. KI kann es mit Sicherheit. Wir werden es nicht hören wollen, weil es fehlt der vermittelnde Mensch. Und wenn der vermittelnde Mensch sich zum mechanischen Instrument machen lässt, das auf dem Instrument, das es bedient, also sozusagen nur als Maschine agiert, das wäre es ja letztendlich, wenn ich nur das realisieren soll, was da steht, dann wäre das das Schrecklichste, was überhaupt passieren kann.
Aber also, passiert nicht genau das die ganze Zeit in der Klassik? Also wenn ich mir so diesen ganzen musikalischen Kosmos vorstelle, dann haben wir in Jazz und Blues eine grundlegende Technik, das Improvisieren. Also das ist ein wichtiger Teil jeder Konzerte oder vieler Konzerte, dass die Trompete dann 16 oder 160 Takte Solo hat und in der Zeit spielt sie, was sie will, gehalten vom rhythmischen und harmonischen Gerüst,
vom
in dem
und vom
man
Bassisten,
sich bewegt. Genau. Aber es wird improvisiert. Im Pop ist alles ein bisschen durchkomponierter, aber das eine oder andere freie Gitarren-Solo findet man auch noch, vor allem in den rockigeren Spielarten. Mhm. Man hat im Hip-Hop Rap-Battles, ganz, ganz wichtiger Teil der Hip-Hop-Kultur, wo Rapper spontan gegeneinander antreten und sehr individuell aufeinander abgestimmte Beschimpfungen aufeinander loslassen. Nicht nur, aber auch. Und auch in der elektronischen Musik. Also ein DJ muss den Raum lesen, muss auf die Energie im Raum eingehen können und die Musik entsprechend wählen. Also da findet überall irgendwie ein spontanes Element hinein. Und im Konzerthaus habe ich noch nie erlebt, dass einer aus dem Orchestergraben aufsteht und sagt,
Solo spielt.
Jetzt spiele ich einmal, wie es mir in den Sinn kommt.
Ja, ja. Dabei ist das eigentlich, also jetzt vielleicht nicht in einer Symphonie, aber in einem Konzert Teil des Ganzen. Denn in klassischen Konzerten, also ab einem gewissen Punkt gibt es das nicht mehr. In der späten Romantik gibt es das nicht mehr, schon in der Hochromantik nicht mehr. Aber in der Klassik ist in einem Konzert in jedem Fall improvisiert worden, und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, meistens im ersten und im dritten Satz. Konzerte sind immer dreisätzig, schnell, langsam, schnell, fast immer. Und,
also in den schnellen Sätzen.
In den schnellen Sätzen gibt es einen Punkt, wo das Orchester stehen bleibt. Das ist immer ein Dialog zwischen dem Solisten und dem Orchester. Und irgendwann gegen Ende des Satzes bleiben die stehen, das ist die sogenannte Fermate auf einem Quartsextakkord, und dann weiß der Solist, also er weiß es natürlich sowieso, weil er das Stück erkennt, jetzt ist meine große Stunde gekommen. Und dann ist der Moment, wo improvisiert worden ist. Und das geht zurück natürlich auf die große Zeit der Wiener Klassik. In einer der Höhepunkte der Wiener Klassik waren die Live-Konzerte von Mozart in Wien, wo er sich die Theaterorchester engagiert hat und zum eigenen Besten Konzerte gegeben hat. Die Einnahmen haben ihm gehört, da konnte er dann davon die Musiker bezahlen und der Rest war sein Taschengeld sozusagen. Und dafür hat er in der Regel Klavierkonzerte komponiert, wo er der Solist war. Und da hat er gezeigt, was er kann. Natürlich schon während des Dialogs mit dem Orchester, wo aber ziemlich genau festgelegt war, was er spielt und was das Orchester spielt, war hundertprozentig festgelegt. Es gibt sogar Klavierkonzerte, da ist er nicht rechtzeitig fertig geworden und hat in der Partitur, das, da haben wir sogar die Autografe, seinen Part nur angedeutet mit Akkorden und ein paar Dinge, er hat eh gewusst, was er spielen will und nur das, die Orchesterstimme. Nur
Stichworte sozusagen.
Ja, genau, er hat sich die Stichworte notiert, genau so war es. Und hat das improvisiert oder, ich meine, das ist immer die Frage, wenn in der Zeit improvisiert worden ist, hatte der Komponist, der sich hingesetzt hat und improvisiert hat, schon eine bestimmte Vorstellung, wenn er allein gespielt hat oder hat er wirklich spontan irgendwas gespielt, was ihm gerade eingefallen ist?
Kann es sein, dass er auswendig etwas gespielt hat, was er sich vorher zurechtgelegt hat?
Es ist sicher auch viel gefälscht worden in dieser Hinsicht, okay, dass man sagt, ich improvisiere jetzt, aber in Wirklichkeit hat er genau festgelegt.
Aber das heißt, es war eine anerkannte Kulturtechnik und man wurde bewundert, wenn man es konnte.
Absolut, absolut. Ja. Und es war dann eben so, dass das Orchester stehen blieb bei der Kadenz und dann hat der über die Themen, die da gerade waren in diesem ersten Satz oder im dritten Satz, improvisiert, eine Kadenz improvisiert und hat dann auf ein Zeichen, meistens war das dann ein Triller und dann hat er mit der linken Hand den Einsatz geben können und dann haben sie den Schluss gespielt, der wieder notiert war. Das ist typisch, das finden wir in sämtlichen klassischen Konzerten.
Ja, das ist auch ähnlich wie in einem Jazzkonzert, wo man dann ganz irgendwie genau wieder zusammenfindet und dann geht's weiter.
Genau so ist es. Und jetzt ist die Frage, was macht denn ein Interpret des 20. und 21. Jahrhunderts an dieser Stelle? Die meisten Pianisten sind überhaupt nicht imstande zu improvisieren.
Aber das heißt, in den Noten steht da weiterhin die Lücke drinnen.
Genau.
Und also so gesehen wäre es eh werktreu zu improvisieren.
Es wäre absolut werktreu. Ja? Es schafft nur keiner sozusagen. Oder die allerwenigsten. Es gibt schon sehr gute. Also jetzt gibt es den Robert Levin zum Beispiel. Das ist ein super Pianist, der sich seine eigenen Kadenzen produziert. Und im 20. Jahrhundert waren das noch so auch komponierende Pianisten wie Wilhelm Kempff zum Beispiel. Die haben eigene Kadenzen gespielt. Aber selbst ein komponierender Pianist oder ein klavierspielender Komponist, wie er sich gesehen hat, wie unser Friedrich Gulda zum Beispiel, hat zum Teil eigene Kadenzen für Mozart-Klavierkonzerte geschrieben, zum Teil aber hat er sich bedient, bei wem? Bei Beethoven, der uns die Freude gemacht hat, zum Beispiel fürs D-Moll-Klavierkonzert von Mozart Kadenzen zu schreiben. Und das lässt man sich natürlich nicht entgehen. Du spielst im selben Konzert Mozart und Beethoven über Mozart. Hören wir uns das vielleicht an.
Ja, ich wollte sagen, was wäre denn so ein Konzert, was wäre denn so ein Stück, in dem ein Klaviersolo gefragt ist?
Na, zum Beispiel das Klavierkonzert in D-Moll von Mozart, Klavierverzeichnis 466, eines der berühmtesten Klavierkonzerte der Klassik, ein sehr düsteres Stück, schon den Don Giovanni vorausweisend, hochdramatisches Stück. Und zudem, das hat Beethoven geliebt, zudem hat er Kadenzen improvisiert bei den Aufführungen, die er selber gespielt hat und auch notiert, damit es veröffentlicht wird. Das war sein Kommentar zu Mozarts D-Moll-Konzert. Und das hat Gulda zum Beispiel aufgeführt. Also wir blenden uns jetzt ein in diese Passage des ersten Satzes, wo wir noch einmal das Hauptthema hören, vom Orchester gespielt und die bleiben dann stehen. Und Gulda beginnt nicht mit Gulda improvisierend, sondern mit Beethoven. Und das bettet sich, das sieht man natürlich ein Genie und das andere, das ist wirklich ungeheuer. Denn diese Kadenz ist groß aufrauschend, wie wir es uns vorstellen können, bei Beethoven natürlich, aber er bleibt genau in diesem geradezu mystischen Tonfall letztendlich, in dem dieser Schluss zurückfindet. Und Mozart hat da ja schon einen ganz ungewöhnlichen Schluss für den ersten Satz komponiert. Denn das läuft dann nach Ende der Kadenz so richtig aus und endet im Pianissimo, was ganz ungewöhnlich ist. Also das ist ein hochdramatisches, eigentlich opernhaftes Stück.
Thank you.
Das war jetzt also Mozart featuring Beethoven, was wir da gehört haben.
Ja, ganz genau. Es ist ein Solo eigenen Rechts, aber natürlich verwendet Beethoven da wirklich nur Elemente aus dem Stück. Also die verschiedenen, die herausragenden Intervallsprünge, die Mozart da verwendet in diesem Stück, also besonders prägnant.
Greift er auf.
Greift er auf und verarbeitet es aber ganz in diesem Stil, der ja sehr mysteriös ist. Ich meine, der Schluss, dieser Satzschluss ist ja wie ein Aktschluss in der Oper, nicht? Das ist ungeheuer mysteriös. So.
Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich Musikerin bin und ein Konzert spielen will, wo Beethoven nicht die Solostimmen durchnotiert hat?
Die ja nicht die Kadenz komponiert hat.
Genau.
Ja, dann es gibt für alle klassischen Konzerte zum Teil, wir haben auch Mozart-Kadenzen überliefert, wir haben Beethoven-Kadenzen überliefert, wir haben aber Kadenzen von Brahms für klassische Konzerte und so weiter. Also es haben sehr viele Pianisten und vor allem Komponisten, die auch Pianisten waren, also alle genannten, jetzt Brahms, Schumann, Liszt sowieso, also die haben alle für die klassischen Konzerte, die sie aufgeführt haben, eigene Kadenzen komponiert und zum großen Teil auch veröffentlicht. Licht, nicht?
Okay.
Und das heißt, du nimmst dir die dir am meisten zusagt.
Und schreibst das dann auch ins Programmheft so?
Ja, in der Regel. Also es steht meistens im Programmheft komischerweise nicht drinnen. Kenner wissen dann, er spielt die Beethoven-Kadenz oder nein, spielt eine andere Kadenz. Von wem ist die? Es gibt ja zum Beispiel auch Kadenzen von Mozarts Schüler Hummel, die sehr gut sind, aber natürlich nicht diesen. Das ist dann, das ist schon wieder, könnte man jetzt einen stundenlangen Vergleich machen. Ja? Ja. Also das ist ganz witzig. Ja.
Okay, aber das heißt, als Musikkenner sitzt du dann im Konzert und lässt dich überraschen, was da kommt.
Ja, und in 99% der Fälle im D-Moll-Konzert ja. Kommt Beethoven.
Ist dir schon mal passiert, dass dann eine Eigenkomposition gekommen ist? Oder wirklich eine Improvisation?
Also improvisiert wahrscheinlich nicht, aber doch von dem Pianisten komponiert. Also das hat, wie gesagt, also Wilhelm Kempf hat immer seine eigenen Kadenzen gespielt. Okay. Robert Levin spielt seine eigenen Kadenzen. Er hat ja auf Originalklang, also auf Hammerklavier und so weiter. Das ja. gibt es bis heute. Ja.
Und das wird dann so lang gestaltet, wie man möchte?
Wie er will. Da gibt es übrigens ein lustiges barockes Vorbild. Also das hat ja nicht mit Mozart begonnen. Das, zum Beispiel bei Bach gibt es ganz witzig in dem Konzert, das wir heute kennen als das Brandenburgische Konzert Nummer 5. Ist wahrscheinlich die längste Kadenz, die überhaupt je notiert worden ist für so einen ersten Satz von einem Konzert, für Cembalo oder Hammerklavier, auf welchem Instrument man es damals gespielt hat, wahrscheinlich auf dem Cembalo. Die dauert so lang wie der ganze erste Satz. Und da verliert er sich und das ist endlos, bis er wieder zurückfindet. Und ich, leider Gottes, habe ich keine Aufnahme davon. Ich habe mit dem Otto Schenker mal eine Radiosendung gemacht, Klassische Verführung, wo er ganz begeistert erklärt hat, was er da hört, was uns der Bach da erzählt, mit dieser unglaublich ausschweifenden Kadenz. Leider habe ich das nicht mehr. Das war wirklich eine wunderbare Erzählung. Also typisch der große Regisseur erzählt uns, wie der ausschweift und wieder heimkommt. Also das gibt auch für die Zuhörer natürlich unglaubliche Anreize, weil die hören ja mit Aufmerksamkeit diese Musik, die da gespielt wird, und hören dann, was macht denn der Solist jetzt daraus? Und es ist, also zum Beispiel im barocken Konzert, wenn wir das noch ein bisschen weiterführen können, war es selbstverständlich so, dass, wie du es zuerst für den Jazz gesagt hast, dass gewisse solistische Improvisationsmöglichkeiten da waren. Und einen wunderbaren Moment dafür gäbe es zum Beispiel im dritten brandenburgischen Konzert.
Von Bach?
Von Bach. Die meisten Konzerte, wie gesagt, sind in der Zeit ja schon dreisätzig. Brandenburgisch ist genau das falsche Beispiel, weil das erste ist viersätzig, aber die anderen sind eigentlich dreisätzig. Und jetzt werden Kenner sagen, ja, aber das dritte Konzert ist nur zweisätzig. Das sind zwei Allegro-Sätze.
Weil es fehlt das Solo.
Ja, aber da ist jetzt eines dazu zu sagen. Da gibt es einen zweiten Satz, von dem nur zwei Akkorde notiert sind. Und wenn man das so spielt, auch Originalklangensemble spielen das so, wie es da drinnen steht, dann klingt das Schluss erster Satz, diese zwei Akkorde und Beginn zweiter Satz folgendermaßen.
Diese zwei Akkorde da dazwischen drinnen sind der womöglich kürzeste Satz der Musikgeschichte.
Das wäre der kürzeste Satz der Musikgeschichte, nur ist es so sicher nicht gedacht und völlig sinnlos. Warum kommen diese beiden Akkorde dazwischen? Das sind in Wahrheit mit Sicherheit die Schlussakkorde einer Sequenz, die improvisiert worden ist. Von einem der Solisten, wahrscheinlich vom ersten der Geiger, der da über Cembalo mit dem Cembalisten zusammen sich halt einer Fantasie ergeben hat und mündet in diese beiden Akkorde, sodass die anderen wissen, so und jetzt geht's weiter. Mhm. Also das war ganz sicher so, weil das, was wir jetzt gehört haben, hat er sicher nicht gemeint, weil die zwei Akkorde hätte er genauso gut weglassen können. Also gut, viele Interpreten lassen das auch weg, die spielen nur die zwei Allegro-Sätze. Ja, ja.
Okay. So abwegig finde ich es aber auch nicht, weil so wie wir das gehört haben, das war so wie eine eingeworfene Frage.
Ja.
So, ja. Ist das wirklich so? Ja, und dann genau. Kommt der nächste Satz, ja, es ist so.
Also man kann es natürlich so spielen, wenn man es so improvisiert oder interpretiert, aber es war mit Sicherheit die Vorlage oder die Aufforderung dazu, dass da jetzt etwas kommt. Und sei es nur ein kurzer Übergang. Nicht? Also das war ja auch so, in den Arien im Barock haben die großen Solisten, die Kastraten und die Primadonnen natürlich auch, so wie die, daher kommt es ja eigentlich im Klavierkonzert dann oder im Violinkonzert, die Fermate und die Kadenz. Die haben auch ihre Kadenzen gesungen. Und das ist gewuchert und gewuchert und gewuchert, dass die Komponisten schon irgendwann einmal gesagt haben, jetzt ist Schluss mit diesem Unfug. Und es steht dann in den Gesangslehren, steht drinnen, ja, das ist schon, also zum Beweis der Virtuosität können die da schon improvisieren, aber bitte nur einen Atemzug lang und nicht eine halbe Stunde. Nicht? Also das ist da, also auch Rossini zum Beispiel, der ja aus den virtuosen Koloraturen, die dann gezeigt haben, komponierenderweise schon virtuose Akte gemacht hat, hat sich verbeten, dass die da noch irgendwas verändern. Und Verdi dann erst recht. Also es ist immer konkreter notiert worden, was die Komponisten wollten. Auch bei Mozart ist das so. In den Wiener Opern ist schon nichts mehr mit einer Fermate und einer Koloratur. In den frühen Mailänder Opern und so weiter ist das sehr wohl noch drinnen, dass er erwartet hat, auch dass die Sänger am Schluss einer Arie noch einmal kurz improvisatorisch aktiv werden. Das hat sich dann mehr und mehr aufgehört.
Warum hat sich diese Notendisziplin so durchsetzen können? Wann ist die Partitur oder warum ist die Partitur zu seiner heiligen Schrift geworden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das liegt schon daran, also Rossini hat sich da wirklich ganz klar geäußert am Beginn des 19. Jahrhunderts und hat gesagt, also das ist alles Unfug und sie sollen möglichst einmal das realisieren, was da drinnen steht. Das reicht schon. Ja. Auch seine unmittelbaren Nachfolger und die Vorgänger von Verdi, wenn man es so nennen darf, Bellini und Donizetti, haben sehr viele Koloraturen verlangt. Aber zum Beispiel Bellini hat ganz genau ausgeschrieben die 16-Noten, die die Sopranistin da singen soll. Nicht? Mhm. Und wir haben einmal in einem Podcast, ich weiß nicht mehr welches war, wahrscheinlich wir haben über die Callas einen Podcast gemacht.
Ja.
Und für die hat zum Beispiel, das war ja auch so, dass wenn etwas zwei Strophen hatte, wurden die zwei Strophen natürlich nicht gleich gesungen, sondern vielleicht die erste ohne Verzierungen, die zweite mit Verzierungen. Und der Leonard Bernstein, der ganz junge Leonard Bernstein, hat der Callas an der Scala für Bellinis Sonnambula, die Nachtwandlerin, für das Schlussrondo, das haben wir damals auch reingespielt, Kadenzen komponiert. Also sie hat sie nicht improvisiert, aber der Bernstein hat ihr genau gesagt, und das war der Punkt, der wusste natürlich, was geht hier ästhetisch und was wäre zu viel. Das heißt, die Sänger, die Interpreten, auch die Pianisten in den Klavierkonzerten, mussten Geschmack haben, mussten sich ästhetisch da hundertprozentig anpassen können. Und je weiter das gewuchert ist und die nur einfach irgendwelche Koloraturen gesungen haben, damit man hört, wie hoch sie hinaufkommen oder wie schnell sie das können, war natürlich das Kunstwerk beschädigt. Und wir sind ja mehr und mehr der Meinung gewesen dann, also das ist ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, ansteigend dann ins 20. Jahrhundert herein, dass das Kunstwerk, wie es notiert ist, wie es geschaffen wurde, in sich ja autonom sein muss. Und das ist das Kunstwerk und da kann keiner mehr reinpfuschen. Also die Rolle des Interpreten ist ja mehr und mehr und mehr beschnitten worden. Und wenn wir uns anschauen, wie die Komponisten ihre Werke notieren, dann steht bei Beethoven, bei den Symphonien auch relativ wenig drinnen. Und bei Gustav Mahler ist jede 16. Note quasi mit einer Vortragsbezeichnung notiert und jede kleinste Temporückung ist jetzt schneller, jetzt langsamer und so weiter. Das heißt, die Kunst, das ein Thema zu atmen und natürlich im Tempo ein bisschen nachzugeben und wieder ein bisschen anzuziehen, die selbstverständlich war zur Zeit von Mozart und zur Zeit von Beethoven, ist vollkommen abhanden gekommen. Und weil sie vorher so ins Kraut geschossen war, haben die Komponisten gesagt, bitte nein, du machst jetzt bitte das, was da drin steht. Und damit haben wir aber schon am Anfang gesagt, ist natürlich vieles von dem, was die Musik eigentlich ausmacht, verdorrt sozusagen. Mhm.
Gut, also die frühen Komponisten waren dann noch entspannter und die späteren haben ihren Zeitgenossen auch nicht vertraut, dass sie aus ihrer Musik das rausholen können, was sie sich da vorstellen.
Ja, genau so ist es. Und wenn wir den Gedanken weiterführen, zweite Hälfte 20. Jahrhundert, die Avantgarde-Komponisten, die ja eigentlich flehentlich sich bemüht haben, die Interpreten dazu zu kriegen, überhaupt zu verstehen, was sie da wollen mit den komplexen, komplizierten Sachen, die sie da notieren, haben auch irgendwann, gerade mal Karl-Heinz Stockhausen, also einer der Rädelsführer der absoluten Avantgarde in der Musik, hat dann gesagt, wir müssen endlich wieder die Interpreten hereinholen und müssen ihnen Freiräume geben. Die müssen aber innerhalb dieses Kunstwerks sozusagen stimmig sein und haben dann versucht zu notieren, was ungefähr und wie man ungefähr jetzt hier improvisieren könnte. Das hat aber vorausgesetzt, dass du Interpreten hast, die sich da komplett einlesen in das, was der da hochkomplex niedergeschrieben hat. Und dafür hat ja keiner Zeit. Ja? Zu Mozarts Zeit gab es eine Lingua Franca. Das war die Umgangssprache. Da hat man gewusst, das ist so, da kommt der Dominant-Septakkord und da kommt das und da kann so oder so oder so gehen, aber mehr schon nicht. Und dann hast du gewusst, ungefähr so geht's. Du hast diese Sprache gesprochen und konntest in dieser Sprache natürlich einen Satz unterschiedlich formulieren bei gleichem Inhalt. Das kannst du bei den komplexen modernen Kompositionen natürlich nicht. Und wenn man das jetzt noch sich weiterdenkt, also die Kadenz in einem Konzert, in der Klassik, klar, wie er ungefähr fortführt. Beethoven macht Beethoven, aber mit Bedacht auf Mozart. Also er hat natürlich den Sinn, na klar, hat er natürlich hundertprozentig beherrscht, nicht? Bei Brahms wird das schon viel, viel schwieriger. Und dann, wenn wir uns vorstellen, dass Alban Berg in seinem 12-tönigen Violinkonzert, das eine meisterhafte Komposition ist, ein wunderbares Stück, aber dass er da eine Fermate hinsetzt und der Geiger soll jetzt, ja, um Gottes Willen, was soll denn der da improvisieren? Da ist jede 16. Note festgelegt und plötzlich soll der frei irgendetwas machen. Geht
das heißt,
nicht.
Die Musik ist auch zu komplex geworden, ja, um das zu erlauben.
Ja, so ist es.
Okay. Meinst du, steile These, ist dieser Niedergang der Improvisationskultur auch mit dafür verantwortlich, dass es heute kaum noch klassische Musik gibt, also Musik, die klassisch klingt, vielleicht abseits der Filmmusik, weil viel Musik und viele Kompositionen entstehen ja auch aus Improvisation. Und wenn früher die späteren Komponisten den früheren die Kadenzen geschrieben haben, dann wurde damit ja wohl auch eine Tradition aufrechterhalten.
Genau. Ja, ja, so
war's. Das passiert ja dann nicht mehr irgendwann.
Nein, nein, das geht, also der Kontrollwahn ist schon Ende des 19. Jahrhunderts komplett ausgebrochen gewesen und sozusagen mein Kunstwerk werdet ihr nicht beschmutzen sozusagen. Es hat sich ins Gegenteil verkehrt. Also nicht, du fühlst dich hinein und machst mit, du bist mit schöpferisch tätig. Das ist eigentlich dann verboten gewesen. Und wenn die Komponisten dann 100 Jahre später versucht haben, die Interpreten wieder hereinzuholen, war es eigentlich zu spät. Sie haben es auch verlernt, weil sie gelernt haben, wir müssen präzise das machen, was da steht. Okay. Da ist, wie gesagt, sehr viel verloren gegangen. Ja. Nicht? Andererseits, weil du sagst, aus Improvisation entsteht, natürlich ist Musik, wir wissen es von Schubert. Schubert, der nicht tanzen wollte, ein bisschen schüchtern war, der hat sich immer sofort ans Klavier gesetzt und hat Tanzmusik improvisiert.
Ja.
Und Gott sei Dank hat er ein bisschen was von dem auch aufgeschrieben, sodass wir seine Walzer und Ländler, die er heute halt so hingeschmissen hat, wir haben ein paar davon. Es gibt sicher 1000 mehr, ja, oder hat es gegeben, aber die sind im Moment entstanden und gleich wieder verweht. An sich ein toller Gedanke. Nicht?
Ja.
Und also natürlich, die Improvisation war der Anfang. Und wir haben zum Beispiel von Beethoven nicht nur die Kadenzen für die Mozart-Klavierkonzerte, sondern wir haben zum Beispiel eine notierte Improvisation von Beethoven in der sogenannten Chorfantasie.
Ah, das habe ich auch gelesen. Das war doch so, dass da eine Uraufführung war, nämlich 1808 im Theater an der Wien. Mhm. Und uraufgeführt wurden seine 5. und gleich auch die 6. Symphonie. Mhm. Also großes Event. Und außerdem die Chorfantasie. Mhm. Und der Herr Beethoven ist einfach nicht fertig geworden damit. Oder? Ja, so war das doch.
Ich glaube, es war einfach so, dass wir dürfen eins nicht vergessen, das Improvisieren war damals noch selbstverständlich. Also wenn Beethoven auf einer Gesellschaft aufgetaucht ist, vielleicht 1808 nicht mehr wirklich, aber die Jahre davor doch, dann hat man erwartet, wenn er unter Freunden war, nicht so, wenn er der großen Gesellschaft war natürlich nicht, dann hätten sie es erwartet, hat er aber nicht gemacht. Aber bei Freunden hat er sich schon hingesetzt und hat auch was improvisiert.
So. Ja. Meinst du, man hat vielleicht bei dieser Uraufführung auch erwartet, dass er da irgendwas improvisiert?
Ja, ich glaube, das war sogar so angekündigt. Ja, eine Fantasie des Herrn Beethoven, zu der dann Singstimmen und Orchester hinzutreten. Also es war ganz klar, er beginnt mit einer Improvisation, wo er ungefähr gewusst hat, wo er hin will. Und das Finale, das ist ja eigentlich eine Vorstudie zur 9. Symphonie. Das ist quasi eine Klavierfantasie des Beethoven, wo er dann sich fürs große Finale dann das komponiert hat und ausgeschrieben hat, damit der Chor und das Orchester wissen, was sie zu tun haben. Das, okay. Die können natürlich nicht irgendwas improvisieren.
Hat es da eigentlich bei den Konzerten Leute gegeben, die quasi die Improvisation mit stenografieren, damit man das irgendwo festgehalten hat?
Nein, aber in dem Fall hat er es für die Drucklegung dann aufgeschrieben.
Er wusste
aber
es
bei der Uraufführung, oder hat halt, vielleicht hat er es halt anders gemacht. Das war ja wurscht, das war ja sein Stück. Nicht? Also er durfte ja.
Dann erzählen wir doch gleich noch ein paar berühmte Jam-Sessions der Musikgeschichte. Da gibt es auch eine Geschichte von Bach, der zu Gast bei König Friedrich II. War, nämlich 1747 in Potsdam. Was ist denn da vorgefallen?
Ja, das ist eine legendäre Geschichte. Muss man dazu wissen, dass der Sohn Karl Philipp Emanuel Bach war einer der Hofkomponisten von Friedrich II. Und Bach selber, also Johann Sebastian Bach, war schon eine lebende Legende. Das war 3 Jahre vor seinem Tod. Er hat kaum mehr was komponiert, aber man wusste, das ist der alte Bach. Also das war eine lebende Legende. Und der Friedrich wollte ihn kennenlernen und wollte, dass er einmal kommt. Und dann der Karl Philipp Emanuel hat ihn dann halt eingeladen und gesagt, er sollte einmal kommen. Und das ist legendär, die Geschichte. Also der Friedrich war also so interessiert, dass der Bach ist irgendwann am Nachmittag da mit der Kutsche angekommen und war voller Staub und wie man halt so ist. Und er durfte sich nicht einmal umziehen. Der König hat gesagt, in der Sekunde, wo der da ist, muss er sofort hier antreten. Dann hat er ihm seine Sammlung von Musikinstrumenten gezeigt. Unter denen im Übrigen, das ist eine wichtige Geschichte für alle Originalklangfanatiker, auch bereits die ersten Modelle von Hammerklavieren gewesen sind. Nicht nur Cembali, bitte, und Klavikorde. Und auf diesen Instrumenten musste der alte Bach also immer spielen. Und der Friedrich, der ja selbst komponiert hat auch, hat ihm ein schreckliches Thema aufgeschrieben, über das er improvisieren sollte. Das Thema Regium, das Thema des Königs.
Also das gab es schon.
Das hat er für diesen Zweck offensichtlich sich ausgedacht gehabt, als wirklich unmögliches Improvisationsthema. Aber Reuter wollte ihm eine schwere Aufgabe stellen, das ist ihm auch gelungen.
Diese Melodie hat der König am Klavier gespielt?
Möglicherweise hat er sie auf der Flöte gespielt. Ah. Friedrich II. War ja Flötist. Also das ist hier, das ist die Aufnahme
von Jordi Savall. Ich weiß nicht, auf welchem Instrument er das
gespielt hat. Nein, das kann so oder so gewesen sein.
Ja, aber immerhin beachtlich, dass ein König da eine eigene Komposition vorlegt.
Ja, bitte.
Verlangt man heutigen Staatschefs nicht ab?
Nein, Gott sei Dank. Aber ich meine, unsere Kaiser, also Leopold I., hat ganze Oratorien komponiert. Also Musik war eine wichtige Kunst, das ist gar keine Frage. Friedrich II. Er hat jeden Tag musiziert mit seinen Musikern. Die mussten auch ununterbrochen neue Stücke liefern und. Und Karl Philipp Emanuel war eben da einer dieser Hofmusikanten. Und der alte Bach war dann da und hat dieses grauenhafte Thema bekommen und musste darüber improvisieren. Und er hat gesagt, er kann eine dreistimmige Fuge improvisieren. Und der Bach hat natürlich über das Thema sofort eine dreistimmige Fuge improvisiert. Das war überhaupt kein Problem für den. Ich meine, das sind natürlich Leute, wir reden da von den allergrößten Genies, musikalischen Genies des Abendlandes. Ja. Also er hat sich halt hingesetzt und hat über das komische Thema. Und dann hat der König gesagt, kann er auch eine sechsstimmige Fuge, was ja an sich ein Unding ist. Ja.
Okay, du musst mir kurz erklären, wie da diese Dreistimmigkeit ist und die Sechsstimmigkeit zustande kommt, wenn der sitzt am Klavier, der Bach.
Ja.
Und
ja.
Das heißt, er muss halt mit seinen zwei Händen sechs Stimmen gleichzeitig
spielen. So ist es, ja. Das wäre die Idee. Und das ist natürlich, also sechsstimmig ist schon wirklich absurd. Dreistimmig, aber viele Fugen.
Man hat 10 Finger, also theoretisch könnte man das noch steigern.
Ja, nein, es gibt dreistimmige, vierstimmige Fugen, die man am Klavier natürlich spielen kann. Die sind dann entsprechend klaviermäßig natürlich gesetzt, aber das geht. Also im wohltemperierten Klavier vom Bach sind 48 Fugen. Der Bach war der absolute Meister der Fuge, nicht? Also der hatte in Fugen gedacht irgendwie. Also das war für ihn alles kein Problem. Aber bei der sechsstimmigen hat er dann gesagt, also das ist, Fuge ist ein Kunstwerk, ein polyphones Kunstwerk, wo du sozusagen ein Thema mit sich selbst beantwortest. Ein bisschen so wie Kanon, nur ein bisschen komplizierter, weil es auf unterschiedlichen, das geht beim Kanon auch, aber also auf unterschiedlichen Stufen einsetzt und dann verarbeitet wird, verkürzt wird, vergrößert wird und so weiter. Also ein hochkomplexes Konstrukt in Tönen, dass man trotz dieser Komplexität, wie Bach tausendfach bewiesen hat, auch wirklich zu großer Musik machen kann. Und beim sechsstimmigen Fuge hat er dann gesagt, also Majestät, das muss ich mir für eine spätere Bearbeitung vorbehalten. Und aus dem entstammt eines der spätesten Werke von Bach, das sogenannte musikalische Opfer, wo er dieses Thema nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, in verschiedenen Kanons und also die kompliziert, sogar Rätselkanons sind darunter, die so notiert sind. Da bist du ja unsere Rätselspezialistin, liebe Katrin. Also ein Rätselkanon können wir auch konstruieren, wird noch keiner mehr lösen können. Und das musste man auflösen sozusagen, wie kann das gemeint sein, wo setzt denn die Stimme wieder ein und so weiter. Und als Höhepunkt
ja cool.
Ein Ricercasei, also eine sechsstimmige quasi Fuge, aber natürlich von mehreren Instrumenten gespielt wird. Das ist auf einem Instrument ja wirklich lächerlich.
Nicht? Okay, auf diese Rätselfuge werde ich dich noch ansprechen. Eine Frage, musikalisches Opfer, warum heißt das so? Weil es eine Opfergabe an den König ist?
So ist es, genau. Dargebracht und das wurde dann gedruckt in einer Widmung an den König und der wurde natürlich auch dafür belohnt. Ich weiß jetzt nicht, wofür er gekriegt hat, aber er hat es gekriegt dafür.
Sollen wir einen Moment daraus anspielen?
Spielen wir ruhig ein bisschen, was wir können. Zum Beispiel, spielen wir einen der Kanons zum Beispiel an. Da gibt es also die erstaunlichsten Kunstwerke drinnen und wenn du sagst, wir spielen ein Stückchen an, dann spielen wir zum Beispiel einen endlosen Kanon über das Thema des Königs. Das kannst du, wenn du damit anfängst, immer am Ende dieses Kanons, die Katze beißt sich in den Schwanz. Du kannst das, also könnten die, wenn die damals angefangen hätten, sie müssten bis heute nicht aufgehört haben. Also der Kanon funktioniert wirklich so, dass du kannst immer neu einsetzen und du kommst nie an ein Ende, also du könntest endlos weiterspielen.
Kommen wir noch zu einer anderen Jam-Session. Wir haben von Mozart schon gesprochen und seinen Kadenzen. Ich habe gelesen, da gab es eine sehr interessante Battle zwischen zwei Komponisten.
Ja, Mozart und Clementi. Ja, das war, wir müssen uns ja denken, Mozart für uns ist natürlich eine absolute Größe, Beethoven eine absolute Größe, wo kaum ein Zeitgenosse irgendwie auch nur in die Nähe kommt. Das ist auch letztlich so. Aber am Ende des Tages, die damals wussten das nicht. Und der Herr Muzio Clementi war genauso berühmt wie Mozart, vielleicht sogar noch berühmter. Und Mozart hat ihn für einen absoluten Schlechter gehalten, sozusagen. Der kann nur mit der rechten Hand Klavier spielen und so. Aber sie wurden gegeneinander ausgespielt. Du hast ja die Geschichte nachgelesen. Genau.
Von Kaiser Joseph II. Mhm. nämlich. Am Weihnachtsabend 1781 waren die da zu Gast. Und die anderen geladenen Gäste wussten, dass jetzt ein Komponistenduell folgen wird. Aber die beiden wurden davon nicht vorab unterrichtet. Ja. Sie wurden quasi aufeinander losgelassen. Ja. Und es wurden dann auch Wetten abgeschlossen, wer das gewinnen wird. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien man diesen Sieg dann beurteilen konnte, aber nachdem die beiden Komponisten abwechselnd Dinge vorgetragen haben, Themen weiterentwickelt haben, variiert haben, improvisiert haben, dabei offenbar immer schneller geworden sind, also man kann sich das, ich weiß nicht, vielleicht vorstellen, wie so einen Kampf.
Ja, ja, das
war es
auch.
In den sie sich auch hineinsteigern. Das also zumindest stelle ich es mir ganz gerne so vor,
zumindest
wie dramatisch
das
auch wirklich war.
Ja, na, wir wissen ja zumindest, dass Mozart Humor genug hatte, um sich auf sowas wirklich einzulassen. Und er hatte auch Können genug, um letztendlich dazu obsiegen. Wobei damals ja der Kaiser festgestellt hat, das hat keiner gewonnen.
Genau, also aus womöglich diplomatischen Gründen hat er das Duell für unentschieden erklärt. Aber der Clementi hat offenbar Mozart zum Sieger erklärt. Also er hat gesagt, na, der war wirklich besser.
Ja,
und also, das, obwohl Mozart auf einem verstimmten Flügel gespielt haben soll und, wie er nachher seinem Vater berichtet hat, 3 Tasten blieben stecken.
Naja, bitte. Ja. Nein, also gut, das sind natürlich gute Geschichten. Ja, auch das, es hat auch ein Beethoven-Duell gegeben, sogar mehrere. Eins mit einem Komponisten namens Steibelt, ein anderes mit einem Komponisten namens Wölfel. Und bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es der Steibelt oder der Wölfel, hat der Beethoven dann, wie es ihm zu blöd geworden ist, einfach das Notenblatt von dem anderen umgedreht und das von hinten nach vorn gespielt sozusagen und improvisiert drüber und ist abgegangen. Es war ihm einfach zu blöd und es war, also heute weder den einen noch den anderen kennt man. Bei Mozart weiß man immerhin, wer Clementi war, also
ja,
das muss man schon sagen.
Aber diese Verspieltheit, die gibt es in der Klassik heute eigentlich in der Form nicht mehr, oder gibt es irgendwo noch Impro-Momente in der heutigen Aufführungspraxis in der Spielkultur?
Nein, außer es sind Solisten, die imstande sind, selber zu improvisieren, zum Beispiel Kadenzen. Oder ich kann mich erinnern, Gidon Kremer in der Frühzeit des Handys, der große Geiger, hat einmal im Salzburger Festspielhaus reagiert, wie ein Handy losgegangen ist, mitten im ersten Satz. Ich glaube, es war das Beethoven-Violinkonzert.
Nein, hat er den Klingelton eingebaut? Das
hat in die Kadenz den Klingelton eingebaut. Leider
wow.
Gibt es keine Aufnahme davon.
Wow.
Also das geht natürlich schon, hat er Sonderapplaus gekriegt natürlich dafür. Also selbstverständlich gibt es das noch und zwar ganz in diesem Fall wirklich ganz im Sinn von Beethoven oder ganz im Sinn von Mozart, die das natürlich auch gemacht hätten.
Die hätten es auch
da
gemacht.
Da bin ich mir ganz sicher.
Super.
Und eines ist natürlich schon so, für Organisten ist das Improvisieren und Improvisieren können selbstverständlich bis heute wichtig, denn es ist ja so, wenn man denkt, es gibt ja so viel Musik, also während der Kommunion zum Beispiel, da weiß man ja nicht, gehen da jetzt 200 oder gehen nur 5, also da muss man etwas spielen, was man unendlich verlängern oder verkürzen kann und überhaupt ist das, ich meine, das wäre eine eigene Sendung einmal zum Beispiel, dass die Kunst des Choralvorspiels, das wird der protestantische Choral, also das Chorlied, die Melodie, was ich überhaupt voll Blut und Wunden oder wie sie alle heißen, wird kunstvoll verarbeitet. Und je virtuoser der Organist war oder Komponist auch in dem Fall, bei Bach ist es auch so, gibt es hunderte Choralvorspiele und die sind von ganz schlichten, so ornamentierenden Umspielen der Melodie zu hochkomplexen Dingen, wie zum Beispiel den Eingangschor der Matthäus-Passion, wo der Kinderchor dann den eigentlichen Choral hineinsingt und rundum wogt eine grandiose kontrapunktische Komposition, die das alles umspielt und daraus ein großes Chorwerk macht, das minutenlang dauert. Nicht? Auch in vielen Kantaten von Bach sind hochelaborierte Chorstücke, wo dann sich der Choral hineinlegt. Also zum Beispiel Kirchgänger kennen das Lobet den Herrn, den mächtigen König. Wenn wir jetzt ein kurzes Stück aus einer Bach-Kantate spielen, hören wir eine festliche Musik mit Pauken und Trompeten. Und irgendwann im Sopran kommt das Lobe den Herrn. Das ist so eine typische Choralbearbeitung. Das ist aus der Organistenpraxis herausgewachsen und wurde durch die Komponisten dann, also vor allem bei Bach, zu einem großen Kompositionsprinzip.
Also auch das ist aus der Improvisation erwachsen.
Ja, das ist natürlich ein von A bis Z notiertes Stück, aber das Grundprinzip ist in den improvisierten, den Orgelimprovisationen entwickelt worden. Mhm. Nicht? Und daraus wurde dann eine ganz eigene Kunstform.
Ich glaube, der Orgel, diesem wuchtigen Instrument, könnten wir auch mal eine eigene Folge widmen.
Ja, da werden wir uns vielleicht einen Organisten einladen, der uns das alles ganz genau erzählen kann.
Ja, und auch auf diese Rätselkomposition möchte ich noch irgendwann zurückkommen. Ich glaube, die Themen gehen uns nicht aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Themenvorschläge haben, dann melden Sie sich bitte auch gern unter podcast@diepresse.com. Auch die heutige Folge über Improvisation geht auf eine Zuschrift zurück.
Ja, wunderbar. Ja,
vielen Dank noch einmal. Ja,
vielen Dank für die Anregungen und wenn Ihnen das gefallen hat, dann bitte 5 Sterne. Da freuen wir uns, wenn Sie uns 5 Sterne geben in der App, in der Sie uns hören. Und im Übrigen danke fürs Zuhören.
Bis bald.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.